Deutschlandfunk. Der Tag.
In vielen Bundesländern sind ja schon Sommerferien. Einige kriegen sie noch. Und diese unterschiedlichen Ferienzeiten, die sind schon mal ein Beispiel dafür, dass das Bildungssystem in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Es zeigt sich auch an den Lehrplänen und an der Schwierigkeit des Abiturs. Bremer Abitur zum Beispiel, das gilt als nicht ganz so schwer. Brauchen wir vielleicht ein einheitliches Abitur? Diese Diskussion flammt jetzt wieder auf und wir sprechen gleich über Vor- und Nachteile und über die Wahrscheinlichkeit, dass das umgesetzt wird. Und wir müssen über das hier reden. Eine aufgeheizte Menge bei einer Rede von Donald Trump, die Kongressabgeordnete Ilhan Omar zurückschicken will. Omar ist eine der 4 Kongressabgeordneten, die Trump zuvor rassistisch angegangen war. Auch wenn er selbst sagt, nein, das war doch kein Rassismus. Doch, war's. Und warum das auch Kernelement seiner Politik ist, darum geht's gleich auch. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Frau Büsker.
Hallöchen. Das ist Armin Himmelrath, kennt man schon ein bisschen aus dem Podcast, wenn man länger dabei ist. Journalist mit Schwerpunkt Bildung und ich habe ihn heute am Bahnhof in Hamburg erreicht, um mit ihm über ein bundesweites Zentralabitur zu sprechen. Das ist derzeit wieder in der Diskussion, zum Beispiel wegen Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD. Er sagt, ein Abitur auf Landesebene macht genauso wenig Sinn, wie dass jeder Provinzfürst seine eigene Währung druckt. Er fordert deshalb ein zentral gestaltetes Abitur. Bundesbildungsministerin Karliczek findet die Idee jetzt auch gar nicht so schlecht. Sie sagt, wir brauchen mehr Fairness und Vergleichbarkeit beim Abitur in Deutschland. Ja, die Länder, die sehen das allerdings ganz anders. Das wird Armin gleich erklären. Und ich sag vorweg, wir hatten in der Leitung leider einige Spratzer. Das ist mir während des Gesprächs gar nicht so krass vorgekommen, aber im Nachhinein nervt es mich dann doch ein bisschen. Also sorry dafür. Aber Frage an Armin, wie könnte denn so ein bundesweites Abitur überhaupt aussehen?
Es könnte wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren, jedenfalls in der jetzigen Struktur nicht, die wir haben. Das liegt daran, dass die Bundesländer ja wahnsinnig drauf pochen, dass sie das Recht haben, in Sachen Schulpolitik selbst zu entscheiden. Das tun sie ja auch, ist auch so geregelt im Grundgesetz. Und diese Regelung müsste man im Grunde erst einmal aufheben, um überhaupt eine Chance zu haben, über ein gemeinsames Abitur zu reden. Natürlich haben die schon den Anspruch, wenn sich die Kultusministerinnen und Minister zusammenhocken, dass sie dann sagen, wir wollen da eine Vergleichbarkeit herstellen und man soll natürlich mit einem Abitur aus Bayern auch in Bremen studieren können und mit einem aus NRW in Sachsen. Aber das ist gar nicht so einfach und man sieht das an mehreren Punkten, dass es nicht funktioniert. Der eine ist zum Beispiel, wenn es um NC-Studienfächer geht, also Numerus Clausus, nehmen wir die Medizin. Da gibt es schon, wenn das bundesweit verteilt wird, diese wenigen Studienplätze, dann gibt es schon Korrekturfaktoren, wo dann zum Beispiel Thüringen rauf oder runter gerechnet wird und Bayern ein bisschen rauf gerechnet wird und so. Also die wissen schon alle selber, dass diese Abiturnoten so miteinander nicht vergleichbar sind. Von daher sind wir von einem echten Zentralabitur, wie das jetzt mal wieder gefordert wird, wirklich meilenweit entfernt.
Aber das heißt, theoretisch könnte man das alles einmal auf links drehen. Man müsste dann nur den Bundesländern ihre Kompetenz wegnehmen und quasi ja, beim Bund bündeln.
Das wäre der Weg, aber genau dieses Wörtchen nur, man müsste denen das nur wegnehmen, das ist natürlich genau die Hürde, um die es geht. Das werden die Bundesländer nicht mit sich machen. Sie betreiben da selber im Grunde so eine Art Symbolpolitik. Sie haben ja vor ein paar Jahren von den Bundesländern her gemeinsam eingerichtet einen Aufgabenpool. Für Abituraufgaben. Den gibt es jetzt für einige Fächer, zum Beispiel Englisch ist dabei, Deutsch ist dabei. Da kann also jedes Bundesland, was teilnehmen will, eigene Abituraufgaben einreichen, reinlegen in diesen Topf. Und die anderen, die beteiligt sind, dürfen die sich rausnehmen. Und jetzt könnte man sagen, okay, damit entsteht eine Vergleichbarkeit. Aber die haben gleich mal so einen Mechanismus eingebaut, dass sie eben ihre eigene Hoheit nicht beeinträchtigt sehen. Die dürfen nämlich, wenn sie da eine Aufgabe rausnehmen, also sagen wir eine Englischaufgabe Abitur, dann darf jedes Bundesland selbst entscheiden, nehmen wir die so, wie sie da drin lag, oder machen wir die selber noch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen leichter oder erlauben wir Hilfsmittel, wie vielleicht ein Lexikon für Englisch oder eben auch nicht. Verlängern wir die Bearbeitungszeit, verkürzen wir die und damit ist natürlich klar, dass sich dieser ursprüngliche Vergleichseffekt, der mal intendiert war, dass der sich überhaupt nicht durchsetzen lässt, weil wenn jedes Bundesland selber dran rumfuhrwerkt, dann haben wir eben alles, aber eben eins nicht vergleichbare Aufgaben.
Das ist jetzt vielleicht eine wirklich dumme Frage, an der du erkennst, dass ich wirklich keine Ahnung habe von diesem Bereich. Aber wer entwickelt denn überhaupt diese Abiturprüfung? Passiert das in den Kultusministerien?
Ja, das passiert in den Kultusministerien zusammen mit Lehrern, Lehrerinnen, die dafür beauftragt werden. Es gibt dann Kommissionen, da sind auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei. Und das wird schon relativ viel auch in den Bundesländern hin und her gespielt, bevor dann irgendwann jemand einen Stempel drunter setzt im Ministerium und sagt, so, das ist jetzt die Aufgabe, die fürs nächste Jahr im Abitur mit rankommt. Also das ist ein relativ langes und aufwendiges Verfahren. Mhm. Sorgt aber nicht automatisch dafür, dass diese Aufgaben immer passen oder gut sind. Wir sehen das ja an den Debatten zum Beispiel ums Mathe-Abitur. Mhm. Dieses Jahr gab es ja ganz, ganz viel in Bundesländern die Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern. Das war zu schwer. Und dann muss man eben sehen und diskutieren. Aber das ist dann eigentlich wieder Ländersache. Und die Länder haben zum Beispiel auch bei diesem Mathe-Abitur und wie man damit umgeht, ja ganz unterschiedlich reagiert. Manche haben die Benotung runtergesetzt. Hamburg zum Beispiel hat die Bewertungskriterien ein bisschen abgeschwächt. Andere Bundesländer wie Bayern haben gesagt, nee, das müssen die Schüler können, wenn sie es nicht können, haben sie halt Pech gehabt und alles dazwischen. Also Einheitlichkeit sehe ich da auf weiter Flur wirklich überhaupt nicht.
Heißt aber, wenn das Ganze so ein wirklich komplexer Prozess ist, der ja auch eine ganze Zeit in Anspruch nimmt, könnte man theoretisch, würde man das zentralisieren, auch ein bisschen Ressourcen sparen?
Ja, das könnte man tatsächlich, aber man müsste dann natürlich auch letztlich sehen, dass die ganzen Schulsysteme ähnlich aufgebaut sind und da fängt dann das nächste Problem an. Das Abitur ist ja nur der Endpunkt einer Prüfung oder einer ganzen Schulkarriere, die dann in einem kurzen Aufwisch versucht wird zu regeln und zu klären und zu prüfen. Und wenn man das sich genauer anschaut, dann stellt man natürlich fest, dass das oft schon damit zusammenhängt, zum Beispiel fangen die in der zweiten Klasse an mit einer Fremdsprache, in der dritten oder in der fünften oder in der vierten. Also das sind ja alles Faktoren, die damit reinspielen. Man müsste also nicht nur die Prüfungen zentralisieren, sondern im Grunde das ganze Schulsystem. Und da gibt es natürlich erheblichen Widerstand, da sehe ich auch null Chancen, wirklich null, dass das umgesetzt wird.
Und dann gibt es ja zum Teil auch so bundeslandspezifische Sprachen. Zum Beispiel in Ostdeutschland kann man eher Russisch lernen, im Westen kann man tendenziell vielleicht auch ein bisschen eher Französisch lernen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes.
Nee, das ist nichts Schlechtes und da gibt es sogar Spezialitäten und das macht natürlich irgendwie auch die Schullandschaft interessant. Wenn man nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, kann man zum Beispiel sein Abitur auf Plattdeutsch machen. Geil. Also auch eine Variante. Oder man kann Sorbisch wählen, wenn man eben in Brandenburg unterwegs ist. Mhm. Und das sind alles so Punkte, das sind wirklich Spezialitäten. Klar, an der polnischen Grenze wird es wahrscheinlich keinen Niederländisch-Leistungskurs geben. Den kann es aber durchaus in Nordrhein-Westfalen geben, direkt in der Nachbarschaft zu den Niederlanden. Mhm. Also das sind natürlich Spezialitäten, die sollen ja eigentlich auch beibehalten werden. Das soll ja nicht alles wegegalisiert werden. Und da müssen die Ministerinnen und Minister sich einfach ein Verfahren überlegen, wie man das ordentlich zusammenbekommt.
Und dann bleibt ja letztlich noch eine Schwierigkeit, weil ich meine, Föderalismus war jetzt ja nicht eine Idee, die man sich einfach aus den Fingern gesogen hat, weil man das einfach so toll fand, Dinge unterschiedlich zu machen, sondern diese Idee von zentral gesteuertem Lehrstoff ist in Deutschland ja auch durchaus historisch ein bisschen umstritten. Also ich weiß gar nicht, ist das so wünschenswert, dass es da eine zentrale Institution gibt, die den Stoff für die ganze Bundesrepublik vorgibt? Irgendwie sträubt sich da auch was in mir.
Ich kann das total gut verstehen, geht mir genauso wie dir. Auf der einen Seite, wenn wir diese Probleme beschreiben, dann wünschen wir uns natürlich, dass da eine zentrale Stelle, ein zentrales Ministerium wäre, dass das doch mal endlich regelt und dann ist das gut und geklärt. Ich glaube, andererseits ist das natürlich eine Illusion. Also, dass ein zentrales Ministerium nicht alles wunderbar hinbekommt, sehen wir an anderen Bundesministerien auch. Und diese Debatten darüber, was man denn in der Schule lernt und was man zu einem bestimmten Zeitpunkt kennen muss und wie Prüfungen ablaufen und was das denn eigentlich sagt, wenn man eine 2 oder eine 1 im Abitur hat, erlaubt das einem jetzt ein bestimmtes Fach zu studieren oder nicht. Also alle diese Debatten, die müssen wir, glaube ich, immer wieder führen. Und auch wenn jetzt vielleicht bei mir auch aus Elternwunsch dann so ein bisschen die Hoffnung da ist, man kann das mal so mit einem großen Wurf alles richtig regeln. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Wir haben über 40.000 Schulen in Deutschland. Wir haben Hunderttausende von Lehrkräften. Jeder von denen macht einen anderen, individuellen, eigenen Unterricht. Alles das muss in so einem System zusammenkommen. Und von daher ist das vielleicht auch ganz gut, wenn das ein Bildungssystem ist, was so ein bisschen, naja, sagen wir, verschiedene Zweige hat, ein bisschen Verrücktheiten zulässt, ein paar Besonderheiten und ein paar strange Sachen auch zulässt. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Von daher bin ich auch so halb nur dafür, dass man das alles zentralisiert. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich die Hoffnung, dass dann alles besser wird.
Okay, wir haben jetzt so ein bisschen Grautöne rausgearbeitet. Echtes Bundesabi vielleicht gar nicht so super und vielleicht auch gar nicht so wahrscheinlich. Trotzdem ist die Diskussion ja im Moment schon doch recht laut. Sogar die Bundesbildungsministerin möchte so ein bisschen was verändern. Glaubst du, es verändert sich tatsächlich was?
Also die Stimmen kommen ja sogar auch von der OECD. Andreas Schleicher hat das ja auch gefordert jetzt. Das ist derjenige, der die PISA-Studien koordiniert, also der ja wirklich auch Einblick hat ins Bildungssystem. Der sagt, wir brauchen ein starkes, zentrales Regelungswerk, eine Regelungsstelle. Ich lege mich da aber fest, ich glaube, das kommt nicht. Einfach deshalb, weil die 16 Bundesländer alle zustimmen müssten, im Grunde einen der großen Politikbereiche, den sie noch haben, abzugeben. Der andere ist die innere Sicherheit, also Politik und sowas, Polizei und sowas, da können sie natürlich auch noch punkten und bei den Lehrerinnen und Lehrern. Ich glaube nicht, dass die sich die Hälfte ihrer Handlungsmacht abnehmen lassen, denn das sehen wir ja in den Bundesländern, wenn da Wahl ist, dann wird eben alle 5 Jahre die Schule mal wieder irgendwie reformiert. Das ist was, wo man schnell reagieren kann, schnell Politik machen kann auf Landesebene. Das lassen die sich nicht wegnehmen, da lege ich mich fest.
Also die Diskussion über das bundesweite Zentralabi haben wir jetzt in knapp 9 Minuten abgeräumt. Ich danke dir dafür.
Ich danke dir.
Um über Rassismus zu sprechen, müsste man jetzt nicht unbedingt in die USA gucken. Da gibt es auch in Deutschland genügend Beispiele für. Ich finde aber, was da gerade in den Vereinigten Staaten passiert, das lohnt wirklich einen genaueren Blick. Wie Donald Trump politische Konkurrentinnen rassistisch angeht und wie das Land einfach systematisch spaltet. Angefangen hatte die aktuelle Welle mal wieder mit Tweets von Trump, was sonst. Und darin hatte er den Kongressabgeordneten Ocasio-Cortez, Tlaib, Presley und Omar vorgeworfen, ich paraphrasiere jetzt, sie würden Amerika nicht lieben und sollten doch dahin zurückgehen, wo sie herkommen. Also er hat sie verbal als andersartig markiert. Und der Kongress hat das gestern mit einer Mehrheit verurteilt als rassistisch. Einige wenige Republikaner haben das übrigens auch so gesehen in dieser Abstimmung. Donald Trump selbst will aber kein Rassist sein, findet seine Tweets auch nicht rassistisch. Und ich habe darüber mit Azadeh Peshman gesprochen. Sie ist freie Journalistin, arbeitet für die Deutschlandfunksender unter anderem eben zum Thema Rassismus. Und ich habe sie gebeten, nochmal klar zu benennen, was an Trumps Tweets denn jetzt tatsächlich rassistisch ist.
Die 4 sind alle nicht weiß und deshalb wird ihnen vorgeworfen, geht zurück dahin, wo ihr hergekommen seid. Das ist ein ganz klassischer rassistischer Spruch und natürlich total absurd auch, weil Donald Trump ja selbst in, ich meine, dritter Generation in den USA lebt und zum Beispiel jemand wie AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez, die ist selbst in New York geboren. Alle 4 sind US-Staatsbürgerinnen, also das ist komplett absurd. Und die einzigen, die wirklich dieses Recht hätten, das zu sagen oder das zu tweeten, sind meiner Meinung nach Native Americans, die strukturell immer noch unter Rassismus leiden, deren Kulturen, Gesellschaften ausgerottet wurden bzw. in Reservate gesteckt wurden. Also insofern finde ich, ist das relativ offensichtlich, dass das rassistisch ist.
Im Sinne von, die Native Americans könnten sagen, ihr Europäer geht immer besser wieder nach Hause, weil ihr habt nur Unglück über uns gebracht.
Ja, also ich meine, Kolonialisierung ist sicherlich etwas, was da eine Rolle spielt. Und in dem Sinne, finde ich, kann man das so sagen, ja.
Und ist in einem Einwanderungsland wie die USA, es sind ja ohnehin immer sehr schwierig, du hast auf Donald Trump schon hingewiesen, irgendwem vorzuwerfen, du kommst eigentlich gar nicht von hier, aber das rassistische Element ist hier tatsächlich, er bezieht sich auf die Hautfarbe. Das ist das Problem an der ganzen Kiste.
Ja, klar. Also ich meine, das ist bei den 4, die er da angegriffen hat, ja offensichtlich. Es ist ja jetzt auch nicht so, als würde es so viele Abgeordnete geben, die nicht weiß sind. Deswegen standen und stehen sie ja ohnehin auch im Rampenlicht und bekommen ziemlich viel Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich für jemanden wie Donald Trump eigentlich ja eine willkommene Angriffsfläche. Das passt ja auch zu seiner Politik.
Jetzt hört man ja oft von Leuten, die tendenziell ja doch rassistische oder ja irgendwie fremdenfeindliche Dinge sagen. Ich habe ja gar nichts gegen Ausländer, aber
also die sehen sich. Ja, das geht schon mal nicht gut los mit dem Satz, würde ich sagen.
Ja, aber die sehen sich selbst quasi gar nicht als Rassisten, die sie ja sind. Und auch Donald Trump sagt jetzt von sich selbst, er trägt eigentlich gar keinen Funken Rassismus im Körper. Das finde ich immer, also das finde ich irgendwie sehr, sehr widersprüchlich. Wie erklärst du dir das?
Naja, niemand will Rassist sein. Also selbst jemand wie Donald Trump, der ja offenkundig rassistisch ist, möchte nicht zugeben, rassistisch zu sein. Und von Menschen, die selbst von einem rassistischen System profitieren, erwarte ich eigentlich nicht, dass sie das auch tatsächlich einsehen, weil das würde ja auch bedeuten, wenn man das jetzt weiterdreht und hinterfragt, dass man bestimmte Lebensläufe hinterfragt, wie ist jemand an Geld gekommen, wie ist jemand an Macht gekommen, wie ist jemand an Ressourcen gekommen. Und wenn man dann auch darauf hinweist, dass bestimmte Biografien auch deshalb so zustande kommen, wie sie sind, weil sie auf, weil diese Menschen von ihren Privilegien ja auch profitieren und eben davon profitieren, dass es ein rassistisches System gibt, dann würde das, glaube ich, zu Problemen führen. Und deshalb, glaube ich, will Trump das auch nicht so offenkundig, zugeben, zumal dann würde er denen recht geben, das möchte er auch erst recht nicht, denke ich.
Also niemand will eigentlich Rassist sein und trotzdem sehen wir gerade, dass Donald Trump, das sagt zumindest eine aktuelle Umfrage, tatsächlich an Zuspruch unter den republikanischen Wählern gewinnt. Und wir haben das jetzt auch gesehen bei dieser Veranstaltung, da gab es Sprechchöre. Also er stachelt da ja im Moment auch einen gewissen Hass, sag ich mal, an. Glaubst du, dass ihm das, also dass er das bewusst macht, um es auch politisch zu nutzen?
Auf jeden Fall. Also Rassismus ist bei Donald Trump eine politische Strategie. Also der gesamte Wahlkampf beruht ja auch auf dieser Ideologie White Supremacy, also die weiße Vorherrschaft sozusagen, die so, ja, das ist so der Grundsatz seiner gesamten Politik und all seiner politischen Strategien. Das hat sich bisher auch nicht geändert. Also seine ganzen Parolen, Versprechungen vom Mauerbau zum Beispiel und die Anti-Einwanderungspolitik, das war von Anfang an rassistisch und insofern finde ich das jetzt auch nicht so überraschend.
Aber wenn du sagst, niemand will eigentlich Rassist sein, aber diese Strategie, rassistische Politik zu machen, doch irgendwie funktioniert, dann muss das ja im Umkehrschluss heißen, dass da einfach in den USA enorm viele Rassisten sind.
Ja, in dem Sinne könnte man das so sagen. Also ich meine, irgendwer muss ja Donald Trump auch wählen. Mhm. Und diese Mobilisierung, die passiert ja, und das, dazu gibt es ja auch Zahlen, dass gerade die Gewalt gegenüber Schwarzen, gegenüber Queers, also Menschen aus der LGBT-Community zum Beispiel, dass diese Zahlen auch gestiegen sind. Und dass zum Teil die Gewalt halt auch einfach immer offener ausgelebt wird gegen diese Menschen. Insofern, ja.
Also es ist eigentlich eine ziemlich spalterische Politik. Das beobachten wir ja im Prinzip seit Beginn des ersten Wahlkampfs von Donald Trump. Und doch gibt es auch diejenigen, die sich dagegen stellen. Also wir haben es jetzt im aktuellen Fall gesehen. Der Kongress hat das Ganze verurteilt, seine Tweets. Sogar ein paar Republikaner haben mitgemacht. Wie wichtig ist denn eigentlich, wenn wir auf die Gesellschaft gucken, diese Solidarität? Also dass jetzt auch Weiße sagen, Stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Also ich würde schon sagen, dass das wichtig ist, weil gerade, weil wir eben in einer Welt, also es ist nicht nur in den USA so, das ist ja global so, dass es einfach bestimmte Zuschreibungen gibt. Also weiße Menschen sind neutral, rational und so weiter und People of Color, schwarze Menschen, die sind irrational, die sind aggressiv, die sind wütend und so weiter. Und dementsprechend gibt es einfach eine unterschiedliche Wertigkeit. Also die Aussagen werden unterschiedlich bewertet. Und gerade beim Thema Rassismus ist es so, dass man weißen Menschen eher glaubt, wenn sie über Rassismus sprechen, als schwarzen Menschen zum Beispiel, weil man halt sagt, naja, die sind ja da nicht betroffen, deswegen haben die potenziell recht, haben eine neutrale Position in Anführungsstrichen und deshalb wird dem halt auch mehr Glauben geschenkt. Insofern ist das vielleicht sogar ganz hilfreich.
Du hast, als wir im Vorgespräch telefoniert haben, mir gesagt, wir müssen eigentlich auch noch mal sprechen über die Berichterstattung über diesen ganzen Themenkomplex, wenn wir auf Deutschland gucken. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, in erster Linie, dass vor allem in Deutschland zum Teil das Wort Migrationshintergrund übernommen wurde. Und das finde ich deshalb interessant, weil das ja ein komplett deutscher Begriff ist und den gibt es ja in den USA so gar nicht. Und trotzdem wurde er aber in diesem Kontext verwendet, wenn es immer um die vier Kongressabgeordneten ging. Und da finde ich das schon ziemlich bezeichnend, weil diese Menschen sind ja alle, also zum Teil, nicht alle, aber zum Teil eben in den USA geboren. Und ihnen so einen Migrationshintergrund, also dieses Konzept überhaupt anheften zu wollen in der Diskussion, finde ich, unterstützt auch dieses ganze Framing von Donald Trump. Und das finde ich doch ziemlich bezeichnend. Also es sagt, glaube ich, aber auch viel über die Debatte hier aus, dass du sozusagen nie irgendwie US-Amerikanerin sein kannst oder halt in Deutschland dann Deutsche sein kannst, wenn du vor drei Generationen woanders gelebt hast sozusagen. Und das, finde ich, sagt schon sehr viel aus.
Weil sozusagen das Wort Migrationshintergrund so eine Chiffre geworden ist für eine irgendwie geartete Andersartigkeit, so im Fall der vier jetzt die Hautfarbe.
Ja, weil ich meine, also Migrationshintergrund heißt ja im Endeffekt nicht weiß übersetzt. Ja. Das ist in Deutschland so und das ist in den USA auch so. Also wenn man so will, hat Donald Trump ja auch einen Migrationshintergrund, so wenn man jetzt ganz genau sein möchte. Insofern finde ich, zeigt das auch total gut, wie die Debatte auch funktioniert und wie diese Einteilung auch funktioniert. Also wer gehört zur Gesellschaft und wer gehört eben nicht zur Gesellschaft?
Ich habe manchmal auch das Gefühl, jetzt gerade so mit Blick auf die deutsche Debatte, dass wir so eine gewisse Schwierigkeit haben, Dinge zu benennen. Und da ist Migrationshintergrund dann vielleicht auch so eine Krücke, vielleicht das Unwissenheit, Unbedarftheit, Gewohnheit. Ich meine, im Vorgespräch hast du mich auch korrigiert, weil ich an der einen Stelle einfach auch auf einem falschen gedanklichen Dampfer war. Das N-Wort ist ja zumindest in Teilen unserer Gesellschaft inzwischen geächtet. Ich habe aber neulich auch wieder diesen Begriff farbig gehört und der ist ja auch irgendwie problematisch. Magst du erklären, warum?
Ja, also farbig hat ja definitiv eine kolonialistische Konnotation. Also ob das jetzt während der Apartheid oder der sogenannten Rassentrennung war, ist das ja auch mit einer gewissen Wertigkeit aufgeladen. Und im Endeffekt diente dieser Begriff auch dazu, Menschen zu kategorisieren und sie in bestimmte Schubladen einzuordnen, die ihnen, die es erlaubt hat, Diskriminierung zu ermöglichen innerhalb der Gesellschaft, juristisch sogar. Insofern, finde ich, kann man sich auch von diesem Begriff auch verabschieden, zumal er auch sehr nichtssagend ist. Also wenn es sich um schwarze Menschen handelt, dann kann man ja auch einfach schwarze Menschen sagen.
Also letztlich Begriffe, die ja eigentlich dazu dienen, die Andersartigkeit von Menschen darzustellen. Und das ist ja was, was sich jetzt tatsächlich auch in der amerikanischen Politik so ein bisschen geändert hat. Ich will jetzt dieses Andersartigkeitsding eigentlich nicht zu breit auswalzen, aber mit Ocasio-Cortez und Omar sind jetzt ja einfach Menschen im Kongress, die da vorher nicht waren. Also da herrscht jetzt einfach viel mehr Diversität. Wie wichtig ist das dann wiederum eigentlich für diejenigen in der Bevölkerung, die sich mit diesen Menschen dann identifizieren können?
Ja, ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich, dass Repräsentation an sich eine gute Sache ist, weil, jetzt muss ich eine Influencerin zitieren, Juana Limar, die mal gesagt hat, you can't become what you don't see. Also man kann nicht das werden, was man nicht sieht. Und ich finde in dem Fall, dass klar, sehr wichtig ist für eine diverse Gesellschaft, dass sie eben dann auch abgebildet ist, auch vor allem in der Politik, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man, und deshalb zweischneidiges Schwert, auch immer so ein bisschen darauf gucken, okay, welche Positionen vertreten diese Menschen denn? Mhm. Also sie könnten jetzt zum Beispiel auch total rassistische Positionen verteidigen, gibt es ja. Es gibt ja solche Menschen, genauso wie es zum Beispiel auch in der AfD schwarze Menschen gibt oder People of Color gibt auch in Deutschland. Insofern finde ich, muss man halt immer gucken. Aber jetzt in dem Fall vertreten sie ja sehr progressive Politik und sehr progressive Positionen. Und deshalb finde ich das in dem Fall auch ziemlich wichtig. Und das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass das eigentlich so ein Rückschlag ist für all diejenigen, die sich eben mit ihnen auch identifizieren.
Mhm. Wobei ja jemand wie Omar teilweise auch ein bisschen schwierige Dinge sagt, gerade wenn wir mit Blick auf ihre Israel-Position gucken. Das ist ja teilweise auch eine Politik, die man kritisieren kann, beziehungsweise die anderen, die vergleichsweise linke Positionen vertreten. Auch das kann man ja politisch kritisieren. Und da finde ich, ist dann nochmal so eine Schwierigkeit, auf der einen Seite sich mit den Menschen zu solidarisieren, gerade wenn sie so angegriffen werden, aber dann auch inhaltlich noch Kritik zu üben und auch üben zu können. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Kritik dann wieder vereinnahmt wird von rassistischen Klischees oder eben auch abgetan wird. Also da kriege ich noch nicht so einen Haken dran, wie man diese Personen auf der einen Seite unterstützen kann, auf der anderen Seite aber auch inhaltlich kritisieren kann.
Ja, ich glaube, das geht schon beides. Also man kann ja Menschen auch für ihre inhaltlichen Positionen kritisieren, aber trotzdem diese rassistischen Tweets von Trump auch kritisieren. Also es ist ja da eine Gleichzeitigkeit. Das, finde ich, ist jetzt auch kein Widerspruch.
Der Tag am 18. Juli 2019. Heute vor 50 Jahren, da war die Apollo 11-Mission gerade auf dem Weg zur Mondlandung. Ein kleiner Schritt, Sie erinnern sich. Die Kollegen aus der Forschungsredaktion, die haben dazu eine wunderbare Audiochronik zusammengestellt, wo man das Ganze wirklich, ja, akustisch nacherleben kann. Klingt dann zum Beispiel für den 18. Juli 1969 so.
Roger, I've got the morning news here, if you're interested, over.
Wollt ihr die Morgennachrichten hören?
Yeah, we sure are. We're ready to copy and comment.
Klar, wir sind gespannt.
Okay.
Los geht's.
Here we go. The interest in the flight of Apollo 11 continues at a high level.
Das Interesse an eurem Flug ist weiter enorm. Aber im Raum Houston sind auch die Wassersparmaßnahmen ein großes Thema.
Das ist jetzt etwas unspektakulärer Alltag an Bord der Apollo 11, aber gerade wenn es so rund um den Start und die Landung geht, geht's da hoch her. Ich kann das absolut nur empfehlen, zu finden auf deutschlandfunk.de. Ansonsten erreichen Sie uns für diesen Podcast, wenn Sie mögen, per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.